Leben lernen.
Leben lernen? Wo und wie lernen wir leben?
Ein Podcast mit Elsbeth Kossmeyer
und Benedikt Weingartner.
Liebe Elsbeth, ich grüße dich.
Grüß dich, Benedikt.
Wir sind inspiriert, erstens, weil wir in der Natur sitzen, aber zweitens, heute, wie wir jetzt den Podcast aufnehmen, im Gespräch sind, ist genau der 50. Todestag von Erich Kästner. Also eben 2024 denken wir an den 50. Todestag an Erich Kästner, der ja auch als, ja, im Hinblick auf Schule, im Hinblick auf Lernen viel gesagt hat. Ein Zitat von ihm, so ein ganz allgemeines, aber sehr bekanntes: Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Das kennen wir, aber das motiviert ja. Und dieser Erich Kästner, den lassen wir durch ein paar Zitate, die mit dem Lernen zu tun haben, sprechen. Und ich greife ein Zitat als erstes auf, nämlich: Der Mensch soll lernen, nur die Ochsen büffeln. Was, du schmunzelst schon, was löst das ja bei dir aus?
Wunderbar. Wir haben ja schon öfter über große, über große Menschen, die über Schule etwas gesagt haben, geredet, und dass eigentlich die Utopie von Schule und das, was Schule eigentlich sein sollte, schon viele, auch Jahrhunderte alt ist. Und Erich Kästner ist einer von denen, der über Schule Dinge gesagt hat, die immer noch nicht wirklich, Wirklichkeit sind, sondern die halt einfach nur in erlesenem Rahmen auch tatsächlich ausgeführt werden. Ne?
Nette Zitate, die nicht klingen, aber noch die Realität wenig beeinflussen, das meinst du?
Ja, danke. Ich habe mir jetzt schon wieder ein bisschen schwer getan, das zu formulieren. Jetzt stell dir vor, wenn man so etwas ernst nimmt, Menschen lernen, nur die Ochsen büffeln. Und dann denke ich an die vielen, vielen jungen Menschen, die ich kenne, die im Schweiß ihres Angesichts mit Hilfe von Nachhilfelehrern und irgendwelche Dinge in sich hineinstopfen. Ich sage jetzt, ich zitiere die Kinder selbst, die gar nicht genau wissen, was sie da lernen. Aber sie haben halt Angst vorm Durchfallen, weil sie haben vielleicht schon zwei nicht genügend und müssen jetzt unbedingt eine positive Note schaffen, und lernen etwas, was sie ich zitiere den Worst Case, aber der kommt ja gar nicht so selten vor. Sie büffeln etwas, was sie nicht interessiert, was sie auch gar nicht wirklich verstehen und schon gar nicht als notwendig erachten. Und das denke ich mir, es müsste doch eins zu eins sein, was Erich Kästner gemeint hat, oder? Was meinst du?
Ja, ich suche nach der Bedeutung. Ja.
Yeah.
Und wir wissen natürlich jetzt wenig um den Rahmen, um das wirklich deuten zu können, aber Ochsen sind natürlich auch in früherer Zeit, heute kennt man sehr wenig, Lastentiere gewesen. Und die sind halt in ihrem Geschirr und in ihrer Spur und in der strengen Vorgabe, dass sie quasi die Last ziehen, was man von ihnen erwartet. Ja. Und büffeln, das bedient ja bei uns, ja, und das kommt ja aus der Studentensprache, eben das Büffeln, man lernt und stopft in sich hinein,
ja,
so wie du das oft tust, ja, da auch sehr anschauliche Begriffe, die das illustrieren und schon öfter auch so benannt.
So wie Bulimie-Pädagogik.
Ganz
ja
richtig, daran habe ich gedacht.
Ist feiner als Ochsenbüffeln.
Ja, aber klingt noch dramatischer und vielleicht auch zeitgemäßer. Aber ich verstehe es natürlich auch in die Richtung, dass es das sinnlose Lernen meint. Also Lernen ist ja nicht gleich Lernen. Weil wenn man jetzt an unsere Lernerfahrungen denkt, dann haben wir manchmal gestöhnt, wenn man etwas lernen musste. So, also heute ist es ja ein bisschen anders, aber zu unserer Zeit für den Führerschein lernen hat ja bedeutet, viel auswendig zu lernen. Meine verstorbene Oma, die konnte mit über 90 Jahren den Vertrauensgrundsatz noch auswendig aufsagen. Furchtbar. Also, ja. Weißt du, bei dir klingelt es auch schon, diese Traumata, die man da hat, das Büffeln, das in sich hineinstopfen und meistens ist das dann eh schnell vergessen. Ja? Aber ich glaube, dass Kästner uns da schon genau in unsere Richtung auch das sagt, die Qualität, was ist die Qualität von Lernen? Dass er eine andere Dimension von Lernen meint.
Ja, ich würde mir wünschen, dass man sich auch immer bewusst macht, auch von Seiten der Lehrenden, ja, was man unter dem versteht, dass Kinder dann etwas gelernt haben. Wenn mir Kinder Merksätze aufsagen oder richtig aufgeschrieben haben, kann ich dann als Lehrende guten Gewissens sagen, jetzt haben sie es gelernt. Weil wir wissen ja jetzt auf der anderen Seite, die wissenschaftliche Vorgabe, die schon durchgedrungen ist, bis in die Praxis, zum Beispiel bei der Leistungsbeurteilung, tun, was der Lehrer sagt, im Sinn von seine Worte wiedergeben, ist in der in Österreich gültigen Leistungsprüfungsverordnung noch nicht einmal ein genügend. Mhm. Das heißt, theoretisch haben wir das ja schon. Ja?
Naja, aber in der Praxis, die Praxis ist dann doch noch ein bisschen anders bestimmt.
Die Praxis, also ich habe schon habe da viele Lehrerworte im Ohr. Na gut, du hast dich bemüht, du hast die 10 Seiten gelernt, zieh hin in Frieden, sagen sie dann. Ja? Ja. Und dann hat das Kind oder der junge Mensch halt wieder mal ein Jahr geschafft, kaum nichts und weiß nichts, was er gelernt hat, kann es auch niemandem anderem erklären und so, ja. Ich glaube, dass das Erich Kästner gemeint hat und ich bedauere es zutiefst, dass das immer noch auch dort und da üblich ist. Und wir werden uns anschauen mit dieser Methode spätestens dann, wann die künstliche Intelligenz das bloße Auswendiglernen sowieso ad absurdum führen wird. Ich weiß ja nicht, was da auf uns zukommt, aber ich weiß nur eines, ein Unterricht, der nur auf etwas lernen, egal ob man es verstanden hat oder nicht, und das dann aufsagen können, dass der in Zukunft nicht mehr sinnvoll, überhaupt nicht, er war nie sinnvoll, aber er wird auch dann sichtbar nicht sinnvoll sein.
Ich glaube, dass das überhaupt grundsätzlich nicht der Ansatz war, ob heute jetzt im Hinblick auf künstliche Intelligenz, sondern früher auch, wir haben ja das auch schon öfter angesprochen, das, was die Befähigung anlangt. Aber wenn ich mir den Satz noch so genau anschaue, dann hat er ja, spricht er von dem Menschen, der Mensch, und er spricht von den Ochsen. Und wir hören ja da schon das Abschätzende bei den Ochsen, ja. Also könnte ja da das ersetzen und sagen, der Mensch soll lernen, nur die Dummen sollen büffeln. Oder sollen, also die Dummen büffeln. So würde ich das auch interpretieren. Aber er unterscheidet halt, dass der Mensch anders ist. Also, dass da eine andere Qualität, eine andere Anforderung, dass der Mensch auch andere Fähigkeiten hat.
Genau.
Der Mensch ist nicht der Ochs, der im Geschirr steckt.
So ist, aber einer, das ist ja Wahnsinn, weil wenn man es jetzt andersrum dreht, kann man sagen, wir machen die Kinder zu Ochsen, wenn wir von ihnen nur die Fronarbeit sozusagen verlangen, die Spur zu ziehen, im Acker nicht zu fragen, was da gemacht wird, was gesät wird, was dann einmal geerntet werden soll, sondern einfach Tritt für Tritt weiterzugehen bis zur Matura oder bis zum Ende der...
Büffle, büffle und du wirst es schaffen. Ja. Aber dann bist der Ochs in der Spur. Also, und noch nicht der Mensch, noch
das
Kästner.
Das heißt, das wäre, es ist für mich von diesem großartigen Erich Kästner, den ich ja sehr verehre, schon eine Mitgift, sei kein Ochse. Ja? Du hast gesagt, er wollte Lehrer werden, das weiß ich gar nicht so genau, aber das passt ganz genau zu seinen Schriften. Und mir fällt auch da ganz passend dazu das Zitat ein, auch aus demselben Notabene, hast du gesagt, heißt dieses... Biografische Sammlung. Bildung kommt nicht vom Lesen, was ja auch schon schön ist, wenn man liest, ja. Aber er sagt, Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. Mhm. Also wenn jetzt ein Wesen, sagen wir einmal so, im Acker die Furche zieht, wie ich zuerst gesagt habe, ist es in dem Moment kein Ochse mehr. Dieses Wesen, ja, ist kein Ochse mehr, sondern vielleicht ein Mensch, wenn es weiß, warum es hier die Furche macht, was dann vielleicht mit dieser Furche geschehen soll und was es selber zu tun hat mit diesem, mit dieser Arbeit und was diese Arbeit dann bringen wird. Und die Arbeit nicht macht, weil es der Bauer, ja, der Ochs, ja, der Bauer, dazu zwingt oder weil es sonst geschlagen wird oder weil es sonst auswagoniert wird in irgendeinen Alterssitz oder so, sondern weil es tatsächlich weiß, dieses Wesen, was dann kein Ochse mehr ist, warum es tut, was es tut.
Mhm. Ja, und auch weiter darüber hinaus, nämlich was die Bildung auch grundsätzlich anlangt. Ja? Also ich meine, ich finde schon dieses Zitat, was du jetzt gerade gebracht hast, schon auch ziemlich stark, weil wenn ich nur den Halbsatz stehen lasse, also nur den ersten Teil, Bildung kommt nicht vom Lesen.
Ja, da schreckt es einen zuerst ein bisschen,
ja,
oder?
Ja, ja, und das ist ja auch eine provokative Einleitung, ja, wenn er das sagt, Bildung kommt nicht vom Lesen.
Weil wir wollen ja, dass die Kinder möglichst viel lesen und sind so dankbar, wenn sie wenigstens Comics lesen. Hauptsache, sie lesen.
Ja, und revolutionär ist dann vielleicht noch der Zugang, die Erwartung, sinnerfassend lesen.
Ja. Ja, aber da ist ja das Nachdenken schon drin.
Naja, nein, das bezweifle ich ein bisschen, ob das so schon verstanden ist.
Ja.
Also würde ich schon beipflichten, so würde ich es auch verstehen. Aber ich glaube, in unserem allgemeinen Verständnis, was man immer so als bekrittelt hört, die Menschen heute können oder die SchülerInnen können ja nicht mehr sinnerfassend lesen, ja, da meint man oft nur damit, okay, sie können zwar lesen und sie lesen, aber sie verstehen nicht, was sie lesen. Ja. Also da geht es jetzt nur mehr ums Verstehen, ja, aber noch nicht um das dann wirklich zu analysieren, mhm, und auf sich wirken zu lassen oder auf sich beziehen. Mhm. Aber ich meine, der Satz hat ja schon eine unglaublich, also bildungspolitisch eine Aussage. Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene.
Ja,
also Bildung, ich verkürze da wieder, Bildung kommt vom Nachdenken.
Ja, Bildung kommt vom Denken. Es gibt, also was mir dazu einfällt, ja, wenn wir so miteinander reden über Erich Kästner und seine Zitate, fallen mir viele Aktionen ein, auch verlangt und angeordnet von den Bildungsdirektionen zur Leseerziehung.
Mhm.
Ja? Und da weiß ich einige Schulen, die haben jetzt eingeführt, um 8 Uhr oder um 10 vor 8, wenn halt läutet, wenn die Schule beginnt, egal welches Fach dann gerade ist, aber 20 Minuten lang wird gelesen.
Was, ja, wird gelesen?
Ja, entweder bei den einen Schulen darf sich jedes Kind selber etwas aussuchen, in den anderen Schulen wird etwas aufgelegt, was alle lesen, aber es wird einfach gelesen, laut, mhm, oder leise. Also das machen sie sich halt unterschiedlich. Aber wenn ich jetzt nach Erich Kästner gehe und wenn ich nach den heute modernen Didaktikerinnen gehe, die ja erst veröffentlicht haben, wie der Erich Kästner schon gestorben war, ja? Dann sagt zum Beispiel ein Andreas Helmke, wenn du 20 Minuten im Unterricht liest, einen Text oder gar einen Film schaust, dann brauchst du genau noch einmal die 20 Minuten, wo die Kinder dann eine Aufgabe bekommen, wie sie über diesen Text nachdenken. Das ist eigentlich eine Übersetzung dieses Kästner-Zitates in den konkreten Unterricht auch heute. Das heißt, mit dem Lesen alleine, das hat mich bisher immer gewundert, ja, auch die Kinder haben sich gefreut, heute ist wieder der Lesemontag, da sind die ersten 20 Minuten nichts, weil da sitze ich und schaue ich in ein Buch hinein. Weißt du, Omi, da schaue ich einfach hinein. Die Lehrerin weiß eh nicht, ob ich jetzt wirklich lese. Weißt du, eine gute Sache, das ist, glaube ich, symptomatisch für unser System, dass man eine gute Sache erfindet, ja, Auseinandersetzung mit Texten, und dann macht man daraus so was Halbseidenes, wie jede schaut in ein Buch hinein, 20 Minuten lang. Mhm. Und das Denken bleibt außen vor.
Weißt du, Elsbeth, wie ich heute zu dir nach Kärnten gekommen bin, von Wien mit dem Zug.
Ja.
Und der Zug war ganz voll. Und es saßen natürlich viele auch, die gelesen haben. Mhm. Und ich habe eine Frau beobachtet, die hat ein Buch gelesen. Und ich habe mir da plötzlich die Frage gestellt, wie unterscheidet sich unser Lesen? Also je nach Person. Mhm. Lesen wir alle gleich? Passieren dieselben Prozesse beim Lesen? Die junge Frau rechts von mir, die hat ein E-Book gelesen, also elektronisch, aber genau dasselbe, schwarze Buchstaben auf weißen oder grauen Hintergrund. Also das Lesen, das Zusammenfügen von Buchstaben zu Wörtern und dann Sinn in Sätzen. Und ich habe mir wirklich, ich meine, das ist vielleicht eine psychologische oder eine philosophische Frage, erstens, ob dieses Lesen gleich ist. Und ich habe mich nämlich das auch selber gefragt, weil ich mich selber beim Lesen in letzter Zeit immer wieder beobachtet habe. Gerade wenn ich wissenschaftliche Texte lese oder wissenschaftliche Bücher, die total dicht sind, dann lese ich da manchmal Sätze dreimal hintereinander.
Ja, ich
und ich
auch.
Ich komme nicht voran und ich ärgere mich, kann ich denn nicht lesen, weil ich so lang brauche, weil ich den Anspruch habe, diesen Satz zu verstehen, weil ich den Anspruch habe, zu verstehen, jedes Wort, aber auch, weil ich die Angst habe, wenn ich ein Wort nicht richtig verstehe, entweder weil es ein Fremdwort ist, ist klar, dann muss ich es nachschlagen, wenn es wirklich jetzt so spezielle Fachliteratur ist, aber es ist auch,
dass du den Sinn,
manches ist so verkürzt, ja? Auch vor allem, wenn es dann auch künstlerisch ist, also es hat es ja gleich, entweder es ist künstlerisch gestaltet oder es ist eben wissenschaftlich, dann ist einfach der Anspruch halt wirklich, es braucht Zeit zum Lesen. Und ich habe mich eben in der Beobachtung im Zug gefragt, ist dieses Lesen unterschiedlich? Also manche verschlingen Bücher, okay, Belletristik, einfache Literatur, lesen die einfach, schauen die ins Buch hinein und lassen die Buchstaben und Sätze an sich vorbeifließen. Und manches verstehen sie und manches nicht? Oder ist das Lesen wirklich das akribische Hineintauchen?
Ja, ja. Natürlich, ich glaube auch, dass man auf ganz unterschiedliche Weise lesen kann. Und habe mir so diesen Satz von Erich Kästner, ohne ihn zu kennen, damals noch, ja, trotzdem darauf ganz großen Wert gelegt, dass man über das Gelesene irgendwie auch nachdenken muss, damit man auch einen Profit davon hat. Ja? Also das ist jetzt nur einmal das, was ich mir wünsche. Und ich habe da viel Erfahrung gemacht, gerade als Deutschlehrerin, die immer von Texten ausgegangen ist, und habe das auch als Feedback von meinen Schülerinnen, wie sie älter waren, dann bekommen, dass sie gesagt haben, das ist so toll, dass wir bei Ihnen immer zu einem Buch dann so Arbeitsaufträge haben, weil wir oft erst dann verstehen, worum es wirklich gegangen ist, weil sie dann erst nachdenken, sozusagen. Mhm. Ja, was weiß ich, wir lesen irgendeinen Roman, beziehungsweise müssen sie den alleine lesen zu Hause, das ist ja schon einmal ein Gewirkst, ob sie dann auch tatsächlich...
Sind sie tatsächlich vorbereitet?
Und schauen hinein und lesen es halt durch oder kriegen auch mit. Und wenn dann da zum Beispiel drinnen steht, die Frau in diesem Buch reagiert so und so und so, welches Frauenbild vermutest du dahinter und gibt es das heute auch noch? Und dann können sie da zu dritt darüber reden, dann fangen sie oft erst an zu verstehen, was eigentlich da in dem Buch gestanden ist. Mhm. Also ich meine, ich breche jetzt eine Lanze dafür, dass man eben über das Gelesene auch noch nachdenken muss, und damit man es verstanden hat.
Also weißt du, ich habe jetzt gerade in meiner Erinnerung gegrübelt, aus meiner eigenen Schulerfahrung, und wenn es so um diese Klassenlektüre, um gemeinsame Lektüre ging, und da hat man am Anfang ja brav gemeinsam gelesen,
ja,
aber so viel Zeit, ist ja dann gar nicht mehr, und die Seiten sowieso, die liest man dann zu Hause. Wir haben tatsächlich schon auch Bücher gemeinsam gelesen,
ja, das aber, war damals so bei
aber
mir auch.
Natürlich größtenteils dann schon zu Hause. Aber die Arbeit mit dem Text, was du jetzt gerade angesprochen hast, da kann ich mich wenig dran erinnern.
Nein, es wurde nicht gemacht.
Und ich habe die Sorge und den Verdacht, dass ich selber noch gar nicht so weit war, dass der Text bei mir noch gar nicht angekommen ist oder ich den Text noch gar nicht wirklich erfasst habe. Und dann hat die Lehrerin oder der Lehrer uns gefragt, na ja, was schreibt der Autor so oder die Autorin da jetzt? Mhm. Und was meint die Autorin oder der Autor? Und was macht es mit dir? Und tja, ich war noch nicht bereit, diese Fragen überhaupt angehen zu können.
Ich habe da viel gelernt aus meiner eigenen Schulzeit. Wir haben den ganzen Pole Poppenspieler von Theodor Storm im Unterricht gelesen. Und ich mag bis heute diese Novellen des 19. Jahrhunderts noch nicht. Weil das für mich so arg war, auch der Stotterei zuzuhören der MitschülerInnen. Man hatte überhaupt keinen Genuss am Lesen, wenn so eine ganze Klasse, jeder liest einen Absatz und der Stress, und dann war
Sätze,
ich schon...
Sätze, die über 5 Zeilen gehen.
Ja, und dann war ich schon 5 Seiten vorne, dann habe ich mich wieder zurücksuchen müssen, dass ich da bin, wenn ich drankomme. Und wir haben den Hochwald von Stifter gelesen im Unterricht, und damit war dann das Werk gemacht. Also eine Inhaltsangabe, das war nur das, was jeder machen musste.
Und dann,
ein bisschen eine Meinung dazu.
Und weil die SchülerInnen nicht bereit waren, weil der Text noch nicht bei ihnen angekommen ist, hat dann die Lehrerin oder der Lehrer gesagt, was der Autor vielleicht gemeint hat oder was der Sinn war. Der hat dann die tiefergehende Analyse gemacht, und das war das, was wir lernen mussten.
Ja, also... Das kann es nicht sein. Also ich muss da ehrlich sagen, ich habe das überhaupt dann wirklich überhaupt so nicht weitergeführt, weil es geht natürlich jetzt noch ein bisschen weiter aufs LehrerInnen-Sein zurück. Wir LehrerInnen haben oft das Gefühl, jetzt haben wir es gemacht. Wir haben was gemacht.
Erfüllt, ja.
Und wir schauen viel zu wenig drauf, was hat das, was wir als LehrerInnen gemacht haben, jetzt mit den Lernenden gemacht? Hat das überhaupt mit denen auch was gemacht? Und braucht es nicht Aufgabenstellungen, dass das mit ihnen auch was macht? Mhm. Und speziell beim Lesen.
Elsbeth, ich möchte dazwischen noch fragen, okay, Lesen lernt man in der Volksschule, ja?
Ja.
Und du hast ja im Gymnasium unterrichtet und in der Unterstufe, also erste Klasse, von den Kleinen.
Bis zu den Großen,
die,
ne?
Genau, aber die Kleinen, die von der Volksschule kamen. Inwieweit war in deinem Unterricht es notwendig, Lesen zu lernen? Also jetzt nicht nur das Aneinanderfügen von Buchstaben zu Wörtern und Wörtern zu Sätzen.
Ja, also für mich ist das ganz, 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 ganz wichtig. Ja, ganz wichtig. Natürlich habe ich den Vorteil, wenn ich in einem Gymnasium bin, dann habe ich die, die gar nicht lesen können nach 4 Jahren Volksschule, nicht.
Okay, weil die schaffen es nicht ins Gymnasium.
Ja, das ist, ich weiß nicht, ob es ein Vorteil ist, weil ich bin ja eigentlich eine Vertreterin einer gemeinsamen Schule der 10- bis 14-Jährigen. Aber ja, aber es ist einfach ganz wichtig. Aber ich respektiere zum Beispiel, um das ein bisschen zu differenzieren, ich respektiere, dass für manche Kinder es ein unglaublicher Stress ist, wenn sie laut lesen müssen, bin ich drauf gekommen. Ja?
Ich meine, du wirst ja trotzdem, es wir haben ja nicht wahrscheinlich alle gleich gut gelesen.
Natürlich nicht. Ja, natürlich nicht. Und wir haben auch manchmal tatsächlich Texte gemeinsam gelesen, weil ich natürlich auch die Aufgabe der Leseerziehung auch habe.
Mhm.
Und ich habe halt dann zum Beispiel gesagt, jede liest so viel sie mag, aber nicht weniger als eine Zeile und nicht mehr als 10 Zeilen. Weil es gibt ja die gut lesenden Kinder, die möchten ja am liebsten gar nicht mehr aufhören.
Mhm.
Ja? So. Und dann hat halt die eine ihre eine Zeile gelesen und war glücklich, dass es wieder vorbei war. Ja. Aber natürlich ist es auch eine Form der Leseerziehung, was ich zuerst gesagt habe, dass man etwas alleine liest. Und da habe ich halt sehr viel gesucht nach spannenden, nach wirklich spannenden und gut verkraftbaren Büchern, die sich für alle eignen. Manchmal hatte ich 2, 3 zur ähnlichen Thematik zur Auswahl, dass man auch das dünnere nehmen konnte und das leichter geschriebene. Aber sie mussten lesen und dann gab es eben die gemeinsame Aufarbeitung.
Lass uns noch beim Lesen bleiben. Also wie du gerade gesagt hast, das Problem des Lautlesens.
Ja.
Das hat ja in sich, dass ich beim Lautlesen anders lese, wie wenn ich leise lese. Weil ja. Ich muss denken, schauen, also sehen und erkennen die Buchstaben, die Wörter und sie auch gleichzeitig artikulieren und aussprechen. Also da passiert ja schon einmal anders durch den Denkprozess. Aber natürlich merkt man, also auch durchs, man merkt es ja auch beim eigenen selber, beim Vorlesen oder Lautlesen, dass man sich schneller verhaspelt, dass man schneller ja. irgendwelche Artikel oder vielleicht auch bei der Betonung eines Satzes, die Konstruktion des Satzes nicht sofort erfasst. Und da kommen ja einige Aspekte. Also erstens einmal wirklich die Wörter oder vielleicht auch komplizierte bis zu Fremdwörtern richtig auszusprechen. Nicht jetzt von Erkennen des Wortes vielleicht zu verwechseln, wenn man da jetzt nicht ein Defizit hat. Aber das ist ja alle unsere Erfahrung, dass laut lesen viel anspruchsvoller ist wie das leise Lesen oder ja, nur Gedanken lesen. Aber wo ich hin möchte, ist zu der Unterstellung, dass man natürlich beim ins Buch reinschauen sehr schnell auch sich in dem verlieren kann, dass man mit den Augen einfach nur die Zeilen folgt und die Sätze.
Ja. Ja, ja.
Also du verstehst, was ich meine?
Ja, ja, es sind für mich 2 Themen. Das möchte ich nur noch ergänzen zum Lautlesen, weil das Lautlesen setzt voraus, dass man so gut lesen kann, dass man in gewisser Weise vorauslesen kann. Ja? Sonst kann ich einen Satz nicht betonen. Aber wenn ich schon irgendwie sehe, dass da jetzt ein Punkt kommt oder erkenne, das ist der Höhepunkt des Satzes, dann kann ich auch schön lesen. Ja? Also das ist die Herausforderung beim Lautlesen.
Insofern die tolle Theatralik von Nachrichtensprechern ja. und also Nachrichtenlesern, wenn man so
ja,
will.
Die müssen gut lesen können.
Ja, aber das kann ja. man, das selber auch zu ja. trainieren, ist faszinierend.
Also ich möchte eine kleine Geschichte erzählen, so ist ein bisschen eine Unterhaltungsgeschichte. Meine Schwiegermutter ist mit 100 Jahren verstorben und das war so in diesem Arbeiter-Kleinbürger-Milieu war Lesen etwas ganz Wertvolles. Ja? Man ging in die Stadtbücherei und man holte in ein Buch und man las und so der Anteil an der Welt geschah durch das Lesen. Und meine Schwiegermutter hat noch mit 90 Jahren und mit 95 Jahren immer gelesen, jeden Tag ist immer mit einem Buch ins Bett gegangen und sie hat zum Beispiel den Großinquisitor von Dostojewski gelesen. Mhm. Also sie hat überhaupt nichts verstanden. Mhm. Ja, also ich hätte sie nicht fragen können, worum geht es in dem Buch. Aber sie hat immer noch jeden Tag gelesen. Also das finde ich interessant, weil so diese Vorgabe, Lesen ist etwas Wichtiges, Lesen bildet und man war ja sehr heiß auf Bildung eigentlich, so in diesem Arbeitermilieu und Kleinbürgermilieu. Das hat sich gehalten bis 100 Jahre lang in ihrem Wesen, auch wenn sie nicht mehr verstanden hat, was sie denn da liest. Ist ja auch lustig. Da haben so die Zeilen verschwommen, wie du sagst. Ja? Mhm. Aber sie hat durchgelesen, ja, bis, was weiß ich, Seite 700 oder sie hat den ganzen Großinquisitor gelesen.
Ist das faszinierend. Aber ja. siehst du, das ist ja ein Aspekt zu der einleitenden Fragestellung von mir. Wie lesen wir unterschiedlich?
Ja, da ist es mir eingefallen. Mhm. Aber nur die Frage ist, wie sinnvoll ist das dann? Ne?
Absolut. Und eben, wenn wir zu dem Erich Kästner noch einmal zurückschauen,
ja.
Also wirklich, Bildung kommt vom Nachdenken über das Gelesene.
Mhm. Ja, erst dann hat man auch einen Zugewinn. Ja, wenn ich überlege, ich komme ja immerhin auch noch aus der Zeit, wo wir keinen Fernseher hatten. Und ich eigentlich außer dem Pfarrer, der mir von der Kanzel was erzählt hat und so die paar Radiosendungen, die wir hatten, das war meine Bildung. Aber ich hatte eben die Bücher.
Mhm.
Und ich glaube, einen Bildungserwerb hatte ich eben dann, wenn das in mir gekreist ist. Ach, so lebt es sich in Südamerika. Und was ist da in Südamerika? Und welche Menschen wohnen da? Und wieso gibt es da so, was ist jetzt ein Sklave? Mhm. Zum Beispiel, ich rede jetzt so dahin, aber so kam das Nachdenken zustande.
Also wenn ich an Erich Kästner, dem wir diesen Podcast widmen, diese Folge, und ihn auch als Zitatgeber hier anführen, wenn ich an ihn denke, der ist ja abgetan worden als Kinderbuchautor mit seinen Büchern Emil und die Detektive und so weiter.
Und Anton, das doppelte Lot.
Genau, zum Beispiel. Aber das Besondere daran ist ja eigentlich, weil er hatte ja eine sehr gewitzte Sprache und auch eine sehr tiefsinnige. Und die steckt ja auch in diesen Kinderbucherzählungen. Und da ist ja auch der Tiefsinn des Nachdenkens und des Erfassens und was ihn aus seiner Beobachtung, aber letztendlich, was er auch darin verpackt und vermitteln wollte, drinnen. Und ich stelle dem jetzt ein bisschen gegenüber, weil heute kenne ich viele junge Menschen, die viel, viel lesen, Fantasy-Bücher. Und ich tue es jetzt ein bisschen ab, weil da gibt es zu einer Fantasy-Figur noch die Krönung und wie noch eine größere. Also das war jetzt gerade so ein Gedankengang, den ich hatte. Diese Einfachheit unter Anführungszeichen, diese fast Alltagsgeschichten von Erich Kästner, die ja doch ein bisschen im Gegensatz zu diesen Fantasy-Geschichten stehen. Oder würdest du das nicht so sehen?
Das weiß ich nicht so genau. Ich kenne die Fantasy-Geschichten nur von den Enkelkindern, die die lesen, oder den Kindern eigentlich auch. Jetzt kann ich mir da wenig und schwer einen Vergleich irgendwie erlauben.
Nein, was ich meine damit ist, das merkst du ja auch in der heutigen Filmwelt. Also es spiegelt sich ja die Literatur natürlich ja auch im Cineastischen, weil es viele Verfilmungen gibt.
Ja, ja.
Und was ich meine, was heute total populär ist, sind einfach es immer noch ein Mehr an Mehr. Ich meine, dieses Überschlagen an Reizen, an Aktivitäten, hast du ja auch da drinnen.
Ja,
also
ja.
Das muss ja noch, das meinte ich mit Fantasy, also die Krönung der Geschichte muss ja dort, wo vielleicht ein Mysterium ist, ist dann noch ein tieferes, weil die Reize immer größer und mehr sein müssen und vielleicht noch absurder.
Ja. Nein, das ist eine
Und meine Frage wäre in die Richtung, ob vielleicht diese Reizüberflutung, die wir auch da sehen, in dem, was mich dann beim Lesen triggert, weil es so, ich möchte jetzt dem Genre Fantasy da jetzt nicht das Wasser abgraben und auch nicht schlecht machen, sondern ich meine, diese Reizüberflutung führt ja auch etwas weiter weg von dem tiefen Sinn, den Erich Kästner mit dem Verstehen meint.
Ja.
Weil wenn ich so viele Reize habe, was alles passiert, dann muss ich gar nicht mehr nachdenken, was mir vielleicht dieser Satz sagt. Wir reden jetzt schon einige Minuten nur über einen Satz von Erich Kästner und lassen uns von dem triggern und nicht von 20 Seiten Fantasy.
Ja. Und es ist eigentlich eine sehr ernsthafte Geschichte, finde ich. Ja. Ich habe auch, je länger ich Lehrerin war, diese Entwicklung auch so bemerkt. Zum Beispiel, ich lege einen Roman auf, ich nenne jetzt irgendwas, Böhnisch, Rocktage, eine junge Autorin, und will den Kindern oder den Jugendlichen schmackhaft machen, worum es geht, in diesem tollen Roman, und sie sagen sofort, nix sagen, sonst ist es keine Überraschung mehr. Das heißt, je älter ich wurde, ne, oder je länger ich Lehrerin war, also je mehr die Zeit voranschritt, so muss man sagen, umso mehr habe ich das Phänomen, das du beschreibst, vorgefunden, dass es immer um das ging, was passiert ist. Was? Mhm. Und ich habe mich aber interessiert, wie?
Ja? Und was es bedeutet?
Ich habe den Roman gewählt, weil ich unglaublich spannend fand, wie das Thema XY, das in Millionen Büchern abgehandelt wird, aber wie es hier abgehandelt wird. Eben nicht in der Kitschform oder in irgendeiner zack, 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 sondern eben und an dem festgemacht. Und das ging ihm erst auf dann durch meine Besprechungsfragen. Also ich habe mich nicht damit zufrieden gegeben, zu sagen, und wie hat es euch gefallen? Sondern ich habe halt einen Fragenkatalog von 20 Fragen erarbeitet. Ja, ich sozusagen habe es interpretiert für mich selbst, das Werk, und konnte halt dann auch dazu Fragen stellen. Wie siehst du das Verhalten der Person im Hinblick darauf? Hättest du auch andere Vorschläge? Wäre sie da weitergekommen, diese Person? Oder wirklich, so wie der Kästner fordert, nachdenken über das Gelesene. Aber du hast recht.
Also ich meine, wo wir das natürlich kennen, ist es bei der Besprechung von Lyrik. Also wenn ich natürlich jetzt ein Gedicht habe, wo ja das Wortspiel schon drinnen ist, wo die Bilder, wo
es dicht ist, darum heißt es Gedicht, weil es so dicht ist.
Ganz richtig, ja. Und wo ja die Dichte dich herausfordert, da musst du ins Denken kommen, sonst verstehst du es gar nicht. Und vor allem, der Sinn ist meistens nicht ganz offensichtlich. sondern ja. Ich muss die Bilder auch verstehen und ich muss mich hineinfinden. Und das ist ja schon so ein Beginn von dem Nachdenken.
Und es darf mein Sinn sein, den ich herausfinde.
Und meine Gefühle.
Ja.
Weil die Gefühle des Autors, vielleicht ergreifen sie mich, aber meine sind vielleicht anders.
Ich habe mir einmal getraut, mit 10-Jährigen ausgesetzt auf den Bergen des Herzens von Rainer Maria Rilke. Mhm. Siehe, wie klein dort jedes Gehöft und so weiter. Und habe gemeint, was könnte das heißen, ausgesetzt auf den Bergen des Herzens? Das war sehr lustig, das war sehr spannend und ergreifend. Also man braucht gar nicht so die Scheu zu haben, wenn man nicht die Erwartung hat, die Kinder müssen jetzt verstehen, was Rilke gemeint hat, sondern die Kinder müssen sich Gedanken machen, was könnte es heißen, wenn jemand von sich sagt, ich fühle mich ausgesetzt auf den Bergen des Herzens. Die haben das großartig, ihre Ideen da dazu aufgeschrieben. Ich war ganz baff.
Mhm.
Aber der Boden muss bereitet werden. Also insofern, dass sie einfach es wagen, nachzudenken. Nachdenken ist immer auch ein Wagnis.
Ja, und ich glaube, es wird zu wenig gefördert.
Ja.
Und es ist vielleicht auch in unserer Schule und auch darüber hinaus in unserer Gesellschaft gar nicht so sehr der Platz. Ich meine, es gibt schon Beispiele, wo es passiert. Also ich denke zum Beispiel schon auch in der Musik, also auch in der Popkultur, wenn der Text dann eine Rolle spielt, also ich rede jetzt nicht von Schlagern, sondern manchmal gibt es ja wirklich auch in der Popkultur.
Es gibt da Protestsongs und
ganz die, richtig, wo natürlich auch der Text eine Bedeutung hat oder auch in ganz emotionalen Liedern. Manchmal ist es vielleicht schwierig, wenn die dann auf Englisch oder in einer anderen Sprache sind, die dann wirklich zu erfassen, aber wo der Text eine Rolle spielt und das Hineinspüren auch durch die Vertonung noch eine andere Dimension bekommt. Aber ich würde wirklich sagen, also gerade wenn ich jetzt dann an Erich Kästner, wo wirklich die Bildung ansetzt bei dem Nachdenken, wirklich die Frage stellen, wo ist der Raum in unserem Leben, in unserer Gesellschaft zum oder fürs Nachdenken?
Ja, jetzt stell dir vor, ich denke mir, was einmal gesagt werden muss. So wenn der Erich Kästner das jetzt so sagt, dann merkt man ja schon, dass es da einen Mangel hat. Sonst hätte er das ja nicht extra betont. Ja? Und ich glaube aber auch, dass das so der Grundsatz ist, wie das Leben auch sich entwickeln kann und wie man auch reflektierter werden kann, also wie man auch bewusster leben kann, so muss man sagen, wenn man auch bereit ist, nachzudenken. Und ich bin der Meinung, es geht nicht von selbst. Ich glaube, dass das eine, jetzt kommen wir wieder zurück in unserem Loop, dass es eine wichtige Aufgabe der Schule ist. Weil wo lernt man sonst?
Mhm.
Ich meine, weil man Glück hat und man hat gebildete Eltern, denen das ein Anliegen ist und denen ist die Frage, warum auch wichtig, dass sie halt immer wieder mit dem Kind auch reden. Aber das ist ja nicht so ein hoher Prozentsatz. Wo lernen Sie sonst denken?
Ja, und wo lernt man eben auch das Nachdenken überhaupt im Ansatz, das ja dann zum Denken führt?
Genau. Zuerst einmal nachdenken, nachfühlen, sich die Zeit nehmen und nicht schon zum Nächsten greifen. Das ist halt so jetzt unsere Tendenz.
Aber lass uns das noch genauer anschauen. Was ist dieses Nachdenken? Oder was ist dieses Nachdenken für dich? Also, weil Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. Also dieses Nachdenken ist ja doch nur relativ allgemein. Was verstehst du unter Nachdenken?
Also, wenn ich Wenn ich mir das überlege, ich meine, für mich ist automatisch das Wort Reflektieren da. Mhm. Ja? Es ist ja auch ist ja auch nach, zurück. Also noch einmal reflektieren, noch einmal biegen und wenden und so zurück. So ist für mich Nachdenken. Nachher, hinten nach, noch einmal sich bewusst machen, was war da jetzt?
Lustigerweise sagt der Erich Kästner nicht, dass Bildung das Verstehen des Gelesenen ist, sondern er sagt ja tatsächlich das Nachdenken.
Also der Prozess. Ja? Das heißt, was ich tue, will überlegt werden. Also will nicht im Vorhinein, sondern will im Nachhinein, ob ich jetzt lese oder etwas anderes mache, im Nachhinein noch überdacht werden. Nachher noch gedacht, was habe ich da jetzt gemacht, was habe ich gelesen, was war das?
Was ist passiert?
Was hat das mit mir gemacht? Was ist da in diesem Leben passiert? Kann das überhaupt so sein? Gott sei Dank ist es nur ein Buch und nicht echt. Kommt das in echt auch vor? Weißt du, so einfach sich die Zeit nehmen und nicht schon wieder das Nächste herreißen. Mhm. Das ist so eine Tendenz der Zeit. Weil schau dir unsere Fernsehprogramme an. Ja? Ich meine, Menschen, die Fernsehen, schauen oft an einem Abend 3, 4 Sendungen, Filme, ja. Bücher, die also, ja, Filme, seine visualisierte Bücher oft, unmittelbar hintereinander an.
Ja, die Bilder fließen an dir vorbei.
Ja.
Aber weißt du, das Nachdenken hat ja zum Beispiel in der Philosophie, würde man ja, Philosophie besteht ja aus Nachdenken.
Ja.
Ja? Und da hat, deswegen wäre jetzt für mich der Begriff anstelle von Nachdenken auch Philosophieren, mhm. was ja noch ein bisschen weiterführt. Weil dieses Nachdenken, wenn du es jetzt mit nach, die Betonung so auf nach,
ja.
aber natürlich hat dieses, der Begriff Nachdenken auch jetzt im Sinn von Philosophieren,
ja, führt ja, führt ja noch aber schon wieder ein bisschen mehr.
Ja, aber ich glaube, dass in diesem Synonym Nachdenken das mehr schon auch drinnen steckt. Also nicht, ich meine, es gibt natürlich auch das Vordenken, aber das Nach- und das Vordenken fasse ich jetzt einmal zusammen. Und ich würde halt einfach sagen, Nachdenken ist, wie du sagst, das Reflektieren, aber natürlich dann auch das noch weiter in die Tiefe gehen. Und das meine ich mit dem Philosophieren. Also was löst es aus? Was ist die Wirkung auf mich? Was möchte mir vielleicht auch dieser Satz sagen?
Genau.
Und das ist halt jetzt eine Unterstellung, aber ich würde das vielen Autoren mal jetzt ganz positiv unterstellen, dass sie ja etwas anleitet, warum sie das schreiben, dass sie einen Sinn haben, dass sie ja an den Adressaten, an mich, vielleicht auch, nicht immer, aber vielleicht auch eine Botschaft haben.
Genau. Und mir fällt jetzt ein, so ein T-Satz, den ich 1000-mal gelesen habe, wenn Schülerinnen und Schüler nicht wussten, zum Beispiel ein modernes Werk, sei es aus der Kunst oder aus der Literatur, dann haben sie geschrieben, als Abschlusssatz, mit diesem Werk will uns der Künstler zum Nachdenken anregen. Ja, so. Ja, offenbar ist das schon klar, ja, dass man angeregt wird zum Nachdenken. Das ist ja gut, dass du das hereingebracht hast, weil das ist ja schon eine wichtige Aufgabe auch der Kunst, gell? Dass sie uns anstiftet zum Denken.
Ja, noch ein weiteres Zitat von Erich Kästner, nämlich Lernen ist wie Rudern gegen den Strom. Hört man damit auf, treibt man zurück.
Mein Gott, schön. So ein schönes Zitat, weil es so die Wichtigkeit des Lernens betont, wenn man nicht, also wenn man sich weiterentwickeln möchte, so einmal sehe ich das.
Naja, wenn ich das deute, also Lernen ist wie Rudern gegen den Strom, hört man damit auf, treibt man zurück. Also wenn ich im Strom bin mit meinem Ruderboot,
ja,
dann und ich tue nichts, dann ist klar, dann werde ich abgetrieben, dann schwimme ich mit dem Strom. Wenn ich gegen den Strom rudere, dann muss ich mich schon mal anstrengen. Das erste ist einmal, dass ich gegen die Strömung ankämpfe. Das heißt, mit einer gewissen Anstrengung halte ich überhaupt einmal mich stabil an dem Ort, an dem ich bin. Und um voranzukommen, muss ich mich noch mehr anstrengen. Mhm. Also das Lernen ist wie Rudern gegen den Strom. Also lernen dann doch mit mit einer doppelten Anstrengung. Nicht, dass ich nur stehen bleibe, wo ich bin, beziehungsweise wenn ich nichts tue, dass ich abgetrieben werde, sondern dass ich vorankomme.
Für mich ist das ein sehr, wie soll ich sagen, auch danke Erich Kästner, so ein bisschen ein solidarischer Ausspruch, weil er mir auch sagt, als gebildete Frau, die über ihr Leben nachdenkt, die sich über vieles bewusst werden möchte, was ja oft auch anstrengend ist, ja, tue ja auch viel dafür, befinde ich mich oft nicht im Mainstream, im Strom, sondern ich bin oft gegen den Strom. Also diesen Aspekt sehe ich da drinnen auch. Mhm. Und ich fühle mich auch manchmal so. Also wenn ich schaue, wie die Leute heute tun und denken und was ich in den Medien höre, dann denke ich mir, aha, entweder bin ich schon zu alt für dieses Leben oder ich denke mir, ich bin so gebildet heute durch das alles, was ich schon nachgedacht habe. Ja. Aber ich bin nicht im Strom und ich möchte auch nicht zurückgetrieben werden, weil dort möchte ich nicht hin, wo ich willfährig nehme, was da ist, ohne meine Stimme zu erheben, weißt du, so mit dem Strom so zurückgetrieben werden. Ich habe auch manchmal das Gefühl, dass wir eher zurückgehen als vorwärts gehen in unserer Gesellschaft.
Ich meine, grundsätzlich drückt ja das Bild aus, wenn du im Boot sitzt und du tust eben nichts und man sagt ja oft mal die Redewendung, man schwimmt mit dem Strom.
Ja.
Aber da ist es halt, dass ich in dem Boot sitze und vom Strom mitgetrieben werde. Also das ist eine völlige Passivität. Da lasse ich das um mich herum geschehen. Ich tue eigentlich nichts, sondern ich werde mit dem Strom schwimmen mit.
Genau, da passt auch dazu der Ausspruch von einem Liedermacher, Manfred oder Porsche, so ähnlich Porsche. Wer schweigt, stimmt zu. Ja. Der Max Frisch hat das auch einmal gesagt.
Ja.
Wer schweigt, stimmt zu, so ähnlich.
Ja, das ist ja natürlich ein großes Thema, gerade im Widerstand einfach auch so gewesen. Und natürlich auch bei den ganzen rechtspopulistischen und rechtsradikalen Bewegungen jetzt auch so das Thema. Also wer schweigt, stimmt zu, kenne ich auch von Hannah Arendt zum Beispiel.
Zum Beispiel.
Also das ist natürlich die Frage mit dem Strom. Ich meine, selbst bei Erich Kästner hat das in seiner Biografie natürlich auch eine Bedeutung.
Das ist mir auch gleich eingefallen.
Ja, weil er natürlich betroffen war. Also ich meine, er hat sich ja er wurde ja sehr nahegelegt, auch zu emigrieren und hat das eben nicht getan. Und das heißt dann oft bei vielen biografischen Beschreibungen, dass er den Zeitpunkt übersehen hat.
Ja, und er hat sich halt dann um nicht eingesperrt zu werden, hat er halt sich dann den Kinderbüchern zugewandt. Aber er war eigentlich ein sehr engagierter, auch politisch aktiver, engagierter Denker.
Absolut. Und ich meine, da gibt es zum Beispiel, das ist jetzt ein ganz anderes Zitat, aber ein Ausspruch von ihm, oder dass er eben im Hinblick auf die Nazi-Diktatur dann viel später auch geschrieben hat. Und das hat er eben 1958 in Hamburg anlässlich auch einer Gedenkveranstaltung zu der Bücherverbrennung, also durch die Nazis, wo er auch wie man weiß, dabei war.
Zugeschaut hat am Bebelplatz in Berlin.
Im Zweiten Weltkrieg. Und er sagt, drohende Diktaturen lassen sich nur bekämpfen, ehe sie die Macht übernommen haben.
So ist. Und wenn ich das lese, dann steigen mir schon die Grasbirnen auf, weil, wie man beim Biedermann und die Brandstifter sieht, ja, irgendwann ist es zu spät. Dann haben wir zugeschaut und zugeschaut und zugeschaut, wird schon nichts sein. Ah, nein, passiert eh nichts. Aber wenn es zu spät ist, stell dir vor, wie damals die Nationalsozialisten wurden demokratisch gewählt, sozusagen.
Ja, ich meine, das sind viele Parallelen. Ich meine, man möchte jetzt leichtfertig das jetzt vergleichen, aber natürlich die Warnungen, gerade was Faschismus anlangt, die passieren heute ja auch immer wieder. Es ist uns vielleicht in manchen Dingen gar nicht so bewusst. Also in Deutschland ja die große Diskussion im Hinblick auf die AfD. In Österreich haben wir ja das mit der FPÖ gar nicht mehr so, weil sie ohnehin demokratisch angekommen sind, wenn man so will.
Ja,
also
ja.
Sage ich jetzt mit einem Schmunzler, dass sie es in Deutschland in der Diskussion noch viel verschärfter und klarer, würde ich mir bei uns auch etwas klarer wünschen. Aber in Deutschland, wenn man dann schon fragt, inwieweit stehen politische Strömungen außerhalb des Grundgesetzes, unseres demokratischen Verständnisses. Wo sind die? Es ist vielleicht zu wenig, nur die rote Linie des Rechtsstaats zu nehmen. Und ich meine, wenn man da Erich Kästner und das bestimmt ja sein Denken, und das steckt ja auch in diesem Satz drinnen, seine dramatische Erfahrung, wie er eben auch den Nationalsozialismus erlebt hat und gesehen hat und dann später reflektiert hat. Und ich finde das wirklich einen ganz starken Satz. Drohende Diktaturen lassen sich nur bekämpfen, ehe sie an die Macht oder ehe sie die Macht übernommen haben.
Aber dann ist es spät.
Dann ist es zu spät. Und da ist das Schwimmen auch mit dem Strom in der Passivität halt auch drinnen.
Ich liebe ja seinen bitteren bis schwarzen Humor in seinen Texten, bevor er die Kinderbücher geschrieben hat. Er ist ja leider nur für die Kinderbücher so richtig bekannt. Aber sein wunderbarer Roman Fabian, da fällt ja einer, stürzt einer von der Brücke oder stürzt sich, das weiß ich jetzt nicht so genau. Und Fabian stürzt sofort hinten nach, um dem zu helfen. Und lapidar ist dann der letzte Satz, er konnte nicht schwimmen, er war Moralist. Ja, er ist einfach so durch und durch ein moralischer Mensch gewesen. Mhm. Ja. Und
aber er konnte dann nicht helfen.
Nein,
die Moral hat ihm nicht geholfen.
Automatisch ist er nachgesprungen, um den zu retten, aber er konnte. Also das ist so der auch.
Er konnte sich selber und auch den anderen nicht retten.
Oder kennst du das Land, wo die Zitronen blühen, ja, von Goethe über Sizilien, und beim Kästner heißt es, kennst du das Land, wo die Kanonen blühen? Mhm. Du kennst es nicht, du wirst es kennenlernen. Weißt du, so, das war so der Stil seiner Werke, bevor die Nazis an die Macht gekommen sind. Ne? Also der hätte uns noch viel Tolles geschrieben, wahrscheinlich, nehme ich an.
Ja, aber ich würde eben auch diese Warnungen sehr ernst nehmen.
Ja, na klar.
Weil eben in dem Zitat, das ich da vorhin gebracht habe, steckt das schon ganz klar drinnen. Aber das ist halt dann auch die Schwierigkeit des Wahrnehmens. Aber da sind wir jetzt schon beim Nachdenken gelandet. Wir sind eigentlich, und das finde ich schön, wir sind von einzelnen von den Zitaten, die wir da gebracht haben, wo das Nachdenken drinnen steckt, konkret in dem einen, aber da zum Nachdenken gekommen.
Ja, und das ist da, das finde ich jetzt so toll, das ist so wirklich ein Modell oder ein Beweis dafür, wie sehr die Kunst uns unterstützen kann. Ja, wir lesen Erich Kästner Zitate und das bringt uns zu einem intensiven Nachdenken, ganz lapidare Sätze, kleine, wir haben ja keine Romane gelesen. Und kommen zu so schönen Themen, die unsere Gesellschaft betreffen, die relevant sind. Hm. Ja. Relevanz ist übrigens auch ein schönes Wort.
Relevanz?
Naja, dass das, was man tut, auch relevant für einen selbst sein soll oder relevant gemacht werden soll, dass man erkennt, dass nicht nur die Lehrerin sagt, das musst du jetzt lesen oder das musst du jetzt tun, sondern dass mir die Lehrerin oder der Lehrer hilft durch die geschickten Fragen und Aufgaben, dass ich erkenne, wie relevant dieses Wissen auch für mich ist als 14-jähriger Kärntner oder als 15-jährige Wienerin, ist ja völlig egal. Ja?
Also das Lernen, jetzt wie beim Rudern gegen den Strom, und wir haben noch einen Teilaspekt dieses Satzes jetzt noch gar nicht so bewertet oder unterstrichen, nämlich hört man damit auf,
aha, ja, ja,
dann treibt man zurück. Also Lernen ist wie Rudern gegen den Strom. Hört man damit auf, treibt man zurück. Also auch dieses Aufhören, dieses Resignieren, das sich nicht anstrengen, auch das Dranbleiben.
Wie wird er da sich selbst auch gemeint haben, oder? Es fällt mir ein, ob er gesehen hat, dass er das gegen den Strom rudern aufhört, um den Preis, dass er in Deutschland bleiben kann. Ja. Das wissen wir nicht.
Ja. Nein, aber es ist, ich meine, es klingt natürlich schon etwas bedrohlich, ja, weil es steckt in diesem Satz schon sehr viel drinnen. Wenn du das nicht tust, also es hat schon ein bisschen einen moralischen Ton, wenn du das nicht tust, dann passiert natürlich das Schlechte, weil du treibst ab. Aber ich würde jetzt sagen, ich meine, wenn ich mich in ein Boot setze und rudere, ja, dann möchte ich ja vorankommen. Also das ist ja, ich setze mich ja nicht ins Boot, dass ich meine, manchmal ist es ganz gemütlich, sich ins Boot zu setzen und treiben zu lassen. Aber der grundsätzliche Sinn, wenn ich mich in ein Boot setze,
dass ich vorankomme.
Ja, und dass ich dorthin komme, wo ich möchte. Ja. Das heißt, ich muss mich auch anstrengen. Ich muss, und lernen ist wie Rudern. Also eigentlich, ich möchte ja etwas tun. Mhm. Und das Lernen ist vorankommen, ist weiterkommen, ist eben nicht ruhen und vor allem dieser Aspekt eben des Dranbleibens, also des Nicht-Aufhörens, die Motivation zu haben, weiterzulernen. Ja. Deswegen, also ich meine, der heute populäre Satz, lebenslanges Lernen, der steckt für mich einfach ganz stark auch da drinnen.
Ja. Und ist auch oft immer wieder eine Tatsache bei Menschen, die glauben, erst solche Menschen, die glauben, jetzt habe ich eh schon alles gelernt. Ja, wir wissen ja immerhin.
Ich kann nichts Neues mehr lernen, so auf die Art. Ja.
Wir wissen ja immerhin, dass, ohne jemanden beleidigen zu wollen, also Zuhörerinnen ausgenommen, Andrea, dass Lehrende oft sehr widerständig sind, gegen was Neues zu lernen. Ja, weil sie sagen, jetzt habe ich meine Abschlussprüfung, jetzt brauche ich nichts mehr lernen. Ja? Aber laut Kästner, wenn man nicht am Ball bleibt und schaut, wie ändern sich die Zeiten, wie ändern sich die Umstände des eigenen Faches, was gibt es Neues, was machen die Wissenschaftler in meinem Fach, dann kommt man halt, bleibt man halt dort oder geht wieder zurück, wo halt schon die Vorgänger waren vor 100 Jahren.
Aber ich glaube, also was mir das auch sagt, dass das Lernen, wie wir ohnehin schon öfter gesagt haben, ein Prozess ist. Und das Lernen, so Work in Progress, immer in Entwicklung. Und es ist ein kontinuierliches Lernen. Aber ich meine, du sagst das natürlich richtig. Wir haben oft diese Sehnsucht, wann nimmt das endlich ein Ende? Wann habe ich es erfasst? Wann weiß ich alles, was natürlich alles eine Illusion ist? Ja. Aber dieses Lernen, ich meine, mir geht es ja oft so, vor allem wenn du Texte anschaust, Texte versuchst zu lernen, nachzudenken darüber. Und die Betonung eben, wenn jetzt Bildung das Nachdenken ist über das Gelesene, dann verändert sich ja das, weil mein Zugang heute ein anderer ist wie morgen.
Genau, das erlebe ich immer wieder. Also ich vergleiche das für mich immer mit einer Zwiebel. Denk mal, jetzt habe ich das schon dreimal gehört, gelesen, gesehen, was auch immer. Und ich habe heute etwas da entdeckt, das habe ich noch nie gesehen. Ich denke, wenn man erfasst so eine äußere Haut, so wie bei einer Zwiebel, und wenn man das nächste Mal liest, kennt man das schon, aber dann kommt man nach innen ein Stück weiter. Mhm. Und dann kommt man noch ein bisschen weiter nach innen, bis man vielleicht irgendwann zum Kern kommt.
Weiß ja, man nicht. Also,
ob überhaupt.
Genau. Und natürlich gibt es noch den anderen Aspekt, wenn sich zwei Zwiebeln treffen. Also eben der Dialog, der Diskurs, wenn das Nachdenken dann auch zum Mitteilen wird und zum Austauschen, was wir ja in diesem Podcast versuchen.
Wir tun ja auch Zwiebeln schälen eigentlich immer wieder. Ja, und kommen immer wieder ein Stück tiefer irgendwie hinein in unsere Themen. Wir spiralisieren uns irgendwie hinein, das stimmt, ja.
Ja, Elsbeth, also zuerst einmal ein Danke an Erich Kästner, aber dann auch ein Dank an dich.
Danke, lieber Erich Kästner, ich habe ihn sehr gerne.
Also es motiviert zum Kästnerlesen.
Ja, und es gibt so tolle Gedichte, es ist gar nicht aufwendig zu lesen, kurz. Und er ist ja ein Vertreter der neuen Sachlichkeit. Insofern findet man in seinen Texten ja nicht Schnörkel und weit hergeholte Bilder und Sprachkunstwerke, sondern er drückt sich sehr sachlich, nüchtern, aber pointiert und scharf aus. Sehr schön zu lesen.
Danke, liebe Elsbeth.
Danke, Benedikt.